Psalm 96. Singt dem Herrn ein neues Lied, singt dem Herrn alle Welt. Singt dem Herrn, preist seinen Namen, verkündigt Tag für Tag sein Heil. Erzählt unter den Heiden von seiner Herrlichkeit, unter allen Völkern von seinen Wundern. Denn groß ist der Herr und hoch zu loben, er ist furchtbar über alle Götter. Denn alle Götter der Völker sind nichtige Götzen. Aber der Herr hat die Himmel gemacht. Pracht und Majestät sind vor seinem Angesicht, Stärke und Herrlichkeit in seinem Heiligtum. Bringt da dem Herrn, ihr Völkerstämme, bringt da dem Herrn Ehre und Lob. Bringt da dem Herrn die Ehre seines Namens. Bringt Gaben da und geht ein zu seinen Vorhöfen. Betet den Herrn an in heiligem Schmuck, erbebt vor ihm alle Welt. Sagt unter den Heiden, der Herr regiert als König. Darum steht auch der Erdkreis fest und wankt nicht. Er wird die Völker gerecht richten. Es freue sich der Himmel und die Erde frohlocke. Es brause das Meer und was es erfüllt. Es jauchze das Feld und alles, was darauf ist. Dann sollen alle Bäume des Waldes jubeln vor dem Herrn, denn er kommt. Denn er kommt, um die Erde zu richten. Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker in seiner Treue. Herr, schenke uns ein Wort für unser Herz und ein Herz für dein Wort. Amen. Amen. Gebet, so lautet das Thema unserer Predigtreihe. Und mit diesem 96. Psalm haben wir ein Gebet vor uns. Wenn wir den jetzt mal so mit unseren Gebeten vergleichen, die wir so zu Gott sprechen, was wird uns da auffallen? Beten wir auch so? Ich muss zugeben, meine Gebete hören sich oft ganz anders an. Worum geht es in diesem Gebet? Es geht hier nur um den Herrn, um niemand sonst. Der Psalm ist eine erhabene Anbetung Gottes. Und worum dreht es sich in unseren Gebeten hauptsächlich? Kann sich jeder mal fragen. Wie bete ich denn meistens? Darum haben wir es nötig, zuerst zu bitten, Herr, lehre uns beten. Wie gut, dass uns Gott dieses Buch der Psalmen gegeben hat. Die Psalmen sind das Gebetsbuch der Bibel. Gott lehrt uns das Beten in den Psalmen. Und nun wollen wir dem nachgehen, wie wir unseren Gott und Herrn angemessen anbeten können. Singt dem Herrn ein neues Lied, singt dem Herrn alle Welt. Hier steht dieser Befehl zu Anfang, singt dem Herrn. Singen ist eine besondere Form des Sprechens und des Betens. Die Psalmen wurden im Heiligtum gesungen von den Leviten. König David hat diese Form der Anbetung Gottes eingeführt. Vielleicht denken wir jetzt ja, singen tun wir ja ganz gerne. Vor allem neue und moderne Lieder und nicht immer nur die alten von 1600 sowieso. Und es steht hier sogar in der Bibel, dass wir dem Herrn neue Lieder singen sollen. Das gefällt ihm. Ja, wäre schön, wenn das so einfach wäre. Einfach mal das Lied gut modernisieren, ist ja ein beliebtes Diskussionsthema in Gemeinden. Ja, kann durchaus auch mal angebracht sein. Aber ist das hier gemeint? Wenn das so wäre, dann gäbe es das Buch der Psalmen in unserer Bibel nicht. Denn das sind ja Lieder. Wie bereits erwähnt, es sind uralte Lieder, die werden dem Herrn seit 2.000, 3.000 Jahren gesungen. Was ist das alte und das neue Lied? Betrachten wir es mal vom Neuen Testament her. Da gibt es auch alt und neu. Da gibt es den alten Menschen. Das sind wir. Das ist unsere gefallene, unsere sündhafte menschliche Natur, die wir von Adam her ererbt haben. Und die ist fehlerhaft, die ist vergänglich, die ist erlösungsbedürftig. Und es gibt den neuen Menschen. Der neue Mensch ist Jesus. Es ist Jesus in uns, der durch den Heiligen Geist in seinen Gläubigen wohnt. Und der neue Mensch, Jesus, ist vollkommen. Er ist heilig. Er ist gerecht und er ist ewig. Und dann verstehen wir, der alte Mensch singt das alte Lied. Und der neue Mensch singt das neue Lied. Beides ist in uns veranlagt und beides kommt aus unserem Herzen. Was ist das alte Lied? Betrachten wir es mal am Beispiel des Apostels Petrus. Vor der Kreuzigung hatte er gesagt zu Jesus, Herr, warum kann ich dir jetzt nicht folgen? Mein Leben will ich für dich lassen. Und nach der Auferstehung Jesu, als Jesus ihn dreimal fragte, hast du mich lieb? Da sagte er, Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Also das alte Lied heißt, ich kann das, ich schaffe das, ich und meine Bedürfnisse. Und das neue Lied heißt, du Herr bist alles und ich bin nichts. Das ist das alte und das neue Lied. Und da merken wir, wie schnell wir auch in unseren Gebeten in das alte Lied reinrutschen. Ich, meiner, mich, mir, Herr segne du uns vier. Alles dreht sich um mich und meine Bedürfnisse. Gefällt das Gott? Der 96. Psalm ist anders. Er ist das neue Lied. In dem neuen Lied geht es allein um den Herrn. Es geht allein um ihn, um seine Größe, um seine Majestät, seine Herrlichkeit. Es fällt uns schwer, so zu beten. Aber bedenken wir, wer wir in Jesus sind und dass Jesus in uns lebt durch seinen Heiligen Geist. Und er ist es, der das neue Lied in uns ist und in uns hervorbringt. Lassen wir uns mit hineinnehmen in dieses neue Lied im 96. Psalm. Wie können wir Gott und Jesus, den Sohn Gottes, überhaupt gebührend ehren? Ich bin ehrlich, eigentlich können wir es nicht. Wir sollen ja nicht nur irgendwelche wohlklingenden Phrasen in den Himmel senden, sondern das Lob Gottes soll aus ganzem Herzen kommen. Und darum müssen wir erst ein wenig begreifen, wer unser Gott überhaupt ist. Dazu haben wir aus dem Beginn der Offenbarung gehört, Kapitel 1, Vers 8. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, spricht der Herr, der ist, der war und der kommt, der Allmächtige. Das Buch der Offenbarung ist, wie kaum ein anderes, voll von der Anbetung Gottes. Und dieser Vers fasst den Kern, also das Wesen Gottes gewissermaßen zusammen. Der ist, der war und der kommt. Der Allmächtige auf Hebräisch, der El Shaddai. Das ist die Bedeutung auch des Gottesnamens Yahweh im Alten Testament. Ich bin, der ich bin. Ich war, der ich war. Ich werde sein, der ich sein werde. Das ist der ewig Gott. Der ewig Seiende, der ewig Treue und Wahrhaftige. Und der Psalm ist im Grunde nach dieser Charakterisierung Gottes aufgebaut. Gott, der ist, der war, der sein wird. Zunächst, Gott, der ist. Singt dem Herrn, preist seinen Namen, verkündigt Tag für Tag sein Heil. Wir loben unseren Herrn, indem wir proklamieren, wer er ist. Wer ist Gott? Wer ist Jesus? Wer ist Jesus für mich? Nicht nur, was hat er für mich getan, wer ist er? Jesus ist mein Heil. Er ist meine Rettung. Er ist meine Rettung aus der Finsternis der Gottesferne. Er ist meiner Retter aus Schuld, aus Furcht, aus Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit. Und durch Jesus darf ich den ewigen, heiligen Gott erkennen. In ihm habe ich Freude, in ihm habe ich Frieden, Hoffnung. In ihm habe ich Zuversicht und Stärke, auch im Chaos dieser Welt und im Chaos meines Lebens. Ja, das ist im Grunde das Evangelium, was wir als Gemeinde heute verkündigen. Denn wir sagen, wer Gott ist. Und wir sagen, lasst euch versöhnen mit Gott. Es gibt für dich ein neues Leben in Jesus, mit Jesus und durch Jesus. Das zweite, Gott, der war. Vers 3, erzählt unter den Heiden von seiner Herrlichkeit, unter allen Völkern von seinen Wundern. Wir preisen Gott, wenn wir anderen von seinen Wundern erzählen. Es gibt viele Wunder, die Schöpfung ist voll davon. Leider wollen das die Menschen heute nicht mehr hören, aber tun wir es trotzdem. Wenn wir durch die Natur gehen, preisen wir Gott für seine Größe, dass er alles so herrlich geordnet hat. Oder geht mal nach Königswinter in dieses Sea Life Center und schaut euch mal diese herrlichen Geschöpfe an aus der Tiefsee. Jedes Einzelne ist ein Wunder. Es ist ein Lobpreis auf diesen unvergleichlichen Schöpfer. Erzählen wir auch alle Wunder, die wir persönlich mit Jesus erlebt haben. Was hat der Herr Großes an mir getan? Kann jeder etwas anderes aus seinem Leben berichten? Ja, für mich ist es ein Wunder, dass ich heute hier stehe. Es ist ein Wunder, dass wir auch heute hier sind, im Gottesdienst, in der Seufertstraße 7. Ja, wie viele Menschen verbringen ihre Sonntage im Bett oder vor der Glotze? Ja, ist traurig. Was für ein Glück ist es, dass wir mit Jesus das Allerbeste haben. Und nun kommt wieder Gott, der ist, Vers 4. Denn groß ist der Herr und hoch zu loben, er ist furchtbar über alle Götter. Jetzt geht es darum, dass wir ein wenig verstehen, wer unser Gott ist. Was ihn von den Göttern unterscheidet. Dass wir ihm ein wenig unseren nichtgläubigen Zeitgenossen erklären können. Denn die haben schließlich auch ihre Götter. Ja, es waren nicht nur die Menschen der Antike, die halt da irgendwelche Figuren verehrt haben. Auch der moderne, oder besser gesagt der postmoderne Mensch heute, der erschafft sich seine höheren Mächte. Er fürchtet sich vor ihnen, er dient ihnen, er bringt ihnen Opfer dar. Und er erhofft von ihnen Hilfe und Rettung. Der Mensch ist und bleibt religiös. Die modernen Götter heißen nicht mehr Zeus und Jupiter. Die heißen heute Urknall, Evolution, Genderismus, Klimarettung, Globalismus und ich weiß wie noch alles viel. Man unterlegt sie reichlich mit Pseudowissenschaft von atheistischen Forschern als den modernen hohen Priestern, die niemals angezweifelt und in Frage gestellt werden dürfen. Und der Vers 5 sagt dazu, denn alle Götter der Völker sind nichtige Götzen, aber der Herr hat die Himmel gemacht. Oh, jetzt wird es ganz intolerant und das ist die schlimmste aller postmodernen Sünden. Er sagt, eure Götter, die ihr euch gemacht habt, das sind alles Götzen, das sind nichts sehr wörtlich. Die sind nichts, die können nichts, sie helfen nicht, ja, sie existieren nicht. Sie sind nichtig, nichtig, nichtig. Welcher der modernen Götzen hat längere Zeit überdauert? Was hat man in den 70er und 80er Jahren nicht alles so hochgehalten mit Waldsterben und Ozonloch? Was hört man heute noch davon? Nichts mehr. Genauso verschwinden die heutigen Götzen wieder, früher oder später. Ist es vor diesem Hintergrund wirklich so lächerlich, dass wir an den ewigen Gott der Bibel glauben, der die Welt aus dem Nichts ins Dasein gerufen hat? Er hat dich und mich geschaffen und daher bin ich ihm für mein Leben verantwortlich. Und das will der Mensch nicht und darum sucht er sich halt die anderen Götter. Es ist doch so ein Glück, dass wir mit Jesus diesen herrlichen Gott und Herrn haben. Es ist Anbetung Gottes, wenn wir unseren Gott vor den Götzen der Menschen groß machen. Ja, unser Gott ist furchtbar über diesen Göttern der Menschen, heißt es. Ja, er ist wirklich zu fürchten. Das haben auch die Jünger des Herrn Jesus erfahren, nachdem Jesus den Sturm gestillt hatte, auf dem See Genezareth nachzulesen, Markus 4. Vers 40, und er, also Jesus, sprach zu ihnen, was seid ihr so furchtsam? Wie, habt ihr keinen Glauben? Und sie gerieten in große Furcht und sprachen zueinander, wer ist denn dieser, dass auch der Wind und der See ihm gehorsam sind. Die Jünger hatten sich zuerst vor dem Sturm auf dem See gefürchtet. Ja, das kann man nachvollziehen, das ist verständlich. Aber dann erlebten sie, wie Jesus nur ein Wort sprach und der Sturm war weg. Und da fürchteten sie sich erst recht. Nämlich, als sie erkannten, der, dem die ganze Schöpfung untertan ist, Gottes Majestät und Allmacht, der stand neben ihnen in der Person Jesu. Hast du schon diese Gottesfurcht erlebt? Es gibt nichts Besseres, als den lebendigen Gott zu fürchten. Denn vor wem oder vor was soll ich mich denn fürchten, wenn es nichts gibt, was über meinem Gott steht? Andersrum fürchten sich die Menschen, die Gott nicht fürchten, vor allem Möglichen. Wer nicht an Gottes Macht glaubt, der fürchtet selbst die harmlosesten Dinge. Das tritt heute für meine Begriffe besonders erschreckend zutage bei dieser ganzen Klimareligion. Wem sind Wind, Wellen und Wetter untertan? Jesus! Also sollen wir uns fürchten. Vers 6. Pracht und Majestät sind vor seinem Angesicht, Stärke und Herrlichkeit in seinem Heiligtum. Da sollten wir erkennen, mit wem wir es bei unserem Gott zu tun haben. Er ist die höchste Majestät und Autorität der ganzen Schöpfung. Er ist mit menschlichen Worten nicht zu beschreiben. Und das Evangelium sagt, dieser Gott hat sich uns zugeneigt in Jesus, aus Liebe, uns Staubkörnern zugeneigt. Und ihn anzubeten bedeutet, Gott um seiner selbst willen zu ehren und über alles zu erheben. Das dritte, Gott, der sein wird. Ist jetzt vielleicht der schwierigste Teil. Gott, der sein wird. Es ist einzigartig in unserer Bibel, dass uns Gott im prophetischen Wort die Zukunft genau vorhersagt. Und dass seine Voraussagen zuverlässig eintreten. Das gibt es in keiner Religion. Auch kein Wahrsager ist dazu in der Lage. Und doch fällt es uns bisweilen schwer, dass wir Gott beim Wort nehmen. Wenn er über das redet, was zukünftig einmal sein wird. Warum? Wir können uns das im Hier und Jetzt einfach nicht vorstellen. Die folgenden Verse in unserem Psalm bringen einen solchen prophetischen Ausblick auf zukünftige Dinge. Ab Vers 7. Bringt da dem Herrn ihr Völkerstämme, bringt da dem Herrn Ehre und Lob. Bringt da dem Herrn die Ehre seines Namens, bringt Gaben da und geht ein zu seinen Vorhöfen. Betet den Herrn an in heiligem Schmuck, erbebt vor ihm alle Welt. Also der Blick des Psalmisten wendet sich jetzt in die Völkerwelt. Wir dürfen nicht vergessen, dass es sich hier um einen jüdischen Beter handelt. Im alten Bund war allein das Volk Israel Gottes auserwähltes Volk. Und die anderen Völker, also die nicht-jüdischen Völker, waren außerhalb von Gottes Bund und Verheißung. Und jetzt werden sie hier aufgefordert, dem einzigartigen Gott Israels Ehre und Lob zu bringen. Sie sollen zum Vorhof des Tempels kommen, Opfergaben bringen, den Herrn anbeten in heiligem Schmuck, das heißt in Gerechtigkeit und Heiligkeit. Jetzt überlegen wir mal, schauen wir mal ins Alte Testament und dann stellen wir fest, es war in Israel so eigentlich nie der Fall gewesen. Es gibt aber das als prophetische Perspektive, auch bei den Propheten des Alten Testamentes, zum Beispiel Jesaja 2. Ja, es wird geschehen am Ende der Tage, da wird der Berg des Hauses des Herrn festgegründet stehen, an der Spitze der Berge, und er wird erhaben sein über alle Höhen, und alle Heiden werden zu ihm strömen. Und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lass uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Haus des Gottes Jakobs, damit er uns belehre über seine Wege und wir auf seinen Pfaden wandeln. Denn von Zion wird das Gesetz ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. Also wenn wir uns heute so die Welt anschauen, dann sehen wir eher das Gegenteil davon. Wir sehen den ganzen Abfall der Nation vom Gott der Bibel, besonders in den Völkern Europas, die vom Christentum besonders geprägt waren. Abfall vom Gott der Bibel, von seinen gerechten Ordnungen, ist in vollem Gange. Wir sehen den moralischen Verfall, die politische und religiöse Verderbnis, die täglich zunehmen. Und die Völker der Welt toben immer mehr gegen Israel. Wenn man sich mal die UNO anschaut, eine Resolution nach der anderen wieder gegen Israel. Wir sind heute an dem Punkt, den Psalm 2 beschreibt. Warum toben die Heiden und ersinnen die Völker Nichtiges? Die Könige der Erde lehnen sich auf, die Fürsten verabreden sich gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Lasst uns ihre Bande zerreißen und ihre Fesseln von uns werfen. Ja, das ist die Realität der Welt von heute. Das können wir ohne weiteres nachvollziehen. Das ist so. Die Nationen toben gegen den Gott der Bibel, gegen die Christen, gegen Israel. Das sehen wir. Laut Open Doors läuft gerade die größte Christenverfolgung aller Zeiten. Sie nennen die Zahl von 275 Millionen gläubigen Christen, die weltweit verfolgt werden. Das ist mehr als die Hälfte der Einwohner Europas. Und da sollen viele Leute aus den Völkern unseren Gott anbeten. Es gibt ja nicht mal einen Tempel in Jerusalem. Ja, ein Überrest davon in Gestalt der Westmauer und den Tempelplatz. Und auf dem Tempelplatz steht der Felsendom, ein islamisches Heiligtum. Vor der Westmauer beten ja auch ständig eine kleine Anzahl von Menschen. Vor allem Juden, aber auch Nichtjuden. Ist das hier gemeint? Psalm 96 oder Jesaja 2? Sicher. Heute ist es die Gemeinde Jesu aus allen Nationen, die den wahren Gott und seinen Messias Jesus Christus anbetet. Weltweit. Aber wenn wir mal so schauen, ist das eine kleine Minderheit der Menschen auf der Erde. Vermutlich unter 1%, würde ich mal annehmen. Und die wenigsten können nach Jerusalem gehen und dort anbeten. Aber da steht alle Heiden, viele Völker der Welt. Das kann man uns doch gar nicht vorstellen, wie das gehen soll. Übertreibt Gott hier nicht ein bisschen? Oder ist er kein Realist? Aber hören wir weiter, was Gott zu dem Toben der Völker spricht im zweiten Psalm. Der im Himmel thront, lacht. Der Herr spottet über sie. Dann wird er zu ihnen reden in seinem Zorn und sie schrecken mit seinem Grimm. Ich habe meinen König eingesetzt auf Zion, meinem heiligen Berg. Hat Gott ein Problem mit dem Toben der Völker? Gott lacht. Er lacht über diese gottlosen Völker. Ihre ganze Randale gegen ihn ist ihm egal. Gott sagt, egal was ihr so treibt in eurem Wahn, ich mache das trotzdem, was ich will. Nämlich, dass ich meinen König, meinen Messias in Zion, in Jerusalem, auf meinem heiligen Berg einsetze. Das werde ich machen. Großartig. Leider haben auch wir Gläubige vielleicht manchmal Probleme mit Gottes Gedanken, wenn sie die Zukunft betreffen. Und dann schütteln wir den Kopf und sagen, aber das kann doch nicht so wörtlich gemeint sein. Vielleicht sind das nur bildliche und symbolische Ausschmückungen hier. Wir können uns das nicht vorstellen, wie das gehen soll. Aber ist unser Vorstellungsvermögen der Maßstab für die Auslegung der Schrift? Schauen wir uns nochmal den Propheten Daniel an. Er hatte von Gott die meisten Prophetien bekommen, die Zukünftiges betreffen. Und uns zum Trost sei gesagt, Daniel hat das auch alles nicht verstanden. Auch er konnte sich da nichts drunter vorstellen. Denn wir lesen am Ende des Buches in Daniel 14, und da sagt er, das hörte ich, verstand es aber nicht. Darum fragte ich, mein Herr, was wird das Ende von diesen Dingen sein? Er, und das ist Jesus, sprach, geh hin, Daniel, denn diese Worte sollen verschlossen und versiegelt bleiben bis zur Zeit des Endes, Viele sollen gesichtet, gereinigt und geläutert werden. Und die Gottlosen werden gottlos bleiben. Und kein Gottloser wird es verstehen. Aber die Verständigen werden es verstehen. Der Urheber aller Prophetie, es ist der ewige Gott, der tröste Daniel und uns über unsere ganzen Begrenztheit. Er sagt, mach dir nichts draus, Daniel, wenn du das nicht verstehst. Ist jetzt nicht so schlimm, wenn das erstmal im Unklaren bleibt. Aber es wird sich erfüllen zu seiner Zeit. Zur Zeit des Endes steht hier, was wir die Endzeit nennen. Bis dahin wird sich das alles klären, und zwar, wenn sich's erfüllt. Aber es hat trotzdem seinen Sinn, auch schon davor. Die Gerechten werden durch diese Worte Gottes gereinigt und geheiligt. Aber kein Gottloser wird das jemals verstehen. Die bleiben so gottlos, wie sie sind. Haben wir diese heilige Ehrfurcht vor dem Wort Gottes? Glauben wir es, auch wenn wir uns manches nicht vorstellen können? Denken wir zum Beispiel an die prophetischen Worte Gottes, die sich schon längst erfüllt haben. Zum Beispiel, dass es wieder einen Staat Israel gibt. Ist alles vorhergesagt. Konnte sich das jemand vor 500 Jahren zur Zeit der Reformation vorstellen? Ich glaube nicht. Mir ist nicht bekannt, dass einer etwas darüber geschrieben hat. Wäre ich auch keine Ausnahme gewesen, bin ich ehrlich. Aber Gott hat sein Wort, das er Israel gegeben hat, erfüllt. Er hat das Unmögliche möglich gemacht. Nach zwei Weltkriegen stand er da, der Staat Israel. Ein Wunder Gottes. Das winzige, militärisch total schwache Land wurde sofort von 5 arabischen Armeen angegriffen. Und Israel hat heute immer noch Bestand in einem Meer des Hasses. Nicht nur der Hass der islamischen Welt, sondern auch zunehmend der ganzen Völkerwelt. Und können wir darüber nicht den Gott, der da kommt, staunend anbeten? Also ich finde das gewaltig. Das ist ein Grund zur Anbetung und zum Staunen. Also ich muss ehrlich zugeben, wenn ich mir Gott vorstellen könnte, wenn ich ihn mit meinem kleinen Menschengeist vollständig erfassen und erklären könnte, dann wäre er zu klein, um ihn anzubeten. Und so ist auch die Antwort an das gottlose Toben der Völker. Außer natürlich, dass wir die Menschen zu Jesus einladen. Das ist klar. Es ist die Proklamation, dass Jesus der kommende König und Richter der Welt ist. Vers 10 sagt unter den Heiden, der Herr regiert als König. Darum steht auch der Erdkreis fest und wankt nicht. Er wird die Völker gerecht richten. Ja, die Erde wankt im Moment wie eine Hängematte nach Jesaja 24. Und in Zukunft wird sie noch viel mehr wanken. Das sagt sein Wort. Aber unser Gott hat alles in seiner Hand. Und nach wie vor ist er der Erhalter dieser gefallenen Welt, dass sie sich nicht selbst zerstört. Aus meiner Sicht sind wir schon mitten in der endzeitlichen Verderbnis drin, von der die Bibel spricht. Das heißt, am Ende der Endzeit angelangt, wo das Böse mehr und mehr ausreift. Nach meiner Einschätzung wird es nicht mehr besser werden. Aber blicken wir nach vorne. Unser Herr Jesus kommt. Und so können wir Gott vom Ziel her loben und anbeten und ihn in freudiger Erwartung seiner Ankunft loben und preisen. Und das bewahrt uns vor Verzweiflung und Resignation. Jesus ist der kommende Herrscher der Welt und er wird dem Toben der Völker einmal ein Ende bereiten. Und so kann und soll bei uns heute die Freude durchbrechen, so wie es am Schluss von Psalm 96 heißt, ab Vers 11, es freue sich der Himmel und die Erde frohlocke, es brause das Meer und was es erfüllt. Es jauchze das Feld und alles, was darauf ist. Dann sollen alle Bäume des Waldes jubeln vor dem Herrn. Denn er kommt, um die Erde zu richten. Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker in seiner Treue. Ja, es ist ein Grund zur Freude, dass unser Herr Jesus kommt. Das brausende Meer ist sonst ein Bild für die stets unruhige Völkerwelt, die gottlos wütet. Aber hier wird es zum Symbol einer ungezähmten Freude. Ja, auch die Schöpfung wird sich über die Erlösung gewaltig freuen, die heute noch so leidet, wie es in Römer 8, Vers 19 heißt. Denn die gespannte Erwartung der Schöpfung sehnt die Offenbarung der Söhne Gottes herbei. Ja, spüren wir etwas von dieser Erwartung und der Freude, die damit einhergeht? Oder sind wir geknickt und betrübt über das, was wir täglich so in den Nachrichten oder im Internet hören und lesen? Geht mir leider oft so. Aber es ist die falsche Blickrichtung. Sondern wir müssen uns fragen, glauben wir wirklich, dass es so kommen wird, wie Gott in seinem Wort es sagt? Wenn wir das glauben, dann können wir uns freuen auf das Kommen Jesu. Und je chaotischer alles wird, desto größer sollte unsere freudige Erwartung sein. Für uns ist das Kommen des Herrn als Richter der Welt ein Grund zum Lob und Anbetung Gottes. Man kann das Böse in der Welt noch sehen. Jesus wird die Gottlosen ganz gewiss für alle bösen Taten zur Rechenschaft ziehen, die sie heute noch ungestraft veranstalten. Die ganze Ungerechtigkeit der Welt, die bleibt nicht ungesühnt. Gottes Gerechtigkeit wird das letzte Wort haben. Und das lässt uns auch an den Ungerechtigkeiten nicht verzweifeln oder gar an Gott irre werden. Wollen wir diese Freude, von der der Psalm 96 hier spricht, dann lasst uns anfangen, Gott zu loben und zu preisen über dem, was er ist für uns in der Gegenwart, im Alltag. Über dem, was er war in unserem Leben, wie er uns erlöst hat, wie er uns bis heute geführt und bewahrt hat. Und was er sein wird, über unser irdisches Leben hinaus, in der Zukunft, bis in die Ewigkeit. Amen. Herr Jesus Christus, wir loben und erheben dich. Du bist das A und das O, der Anfang und das Ende, der ist, der war, der kommt, der Allmächtige. Und wir preisen dich, dass wir dich erfahren haben, dass du dich unserer erbarmt hast, dass du unser Herr und Helfer und Tröster bist, in der Gegenwart, in unseren Mühen und Leiden, im Alltag, und dass du unsere Hoffnung bist, dass du wiederkommst und alles neu machst. Dafür erheben wir dich. Und Herr, wir bitten dich, lehre uns so beten wie dieser Psalm, dass wir dich würdig verehren. Amen.